Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, Sondersendung zu dem Thema, das mich derzeit am meisten beschäftigt. Und mein Gast heute wieder einmal General AD der Luftwaffe, Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, und Sie sind auch gewesen Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und damit auch des NATO-Russland-Rats, unseren Zuschauern und auch mir bestens bekannt. Grüezi, Herr Kujat, grüezi, Herr General.
Ich grüße Sie auch, wenn ich noch ergänzen darf. Ich war ja in dieser Funktion Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, auch Vorsitzender des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschefs, muss betone ich, und der NATO-Ukraine-Kommission der Generalstabschefs. Das waren also im Grunde genommen die gleiche Funktion. Also ich kenne auch die Ukraine sehr gut, bin oft da gewesen und deshalb erlaube ich mir dazu auch ab und zu mal eine Bemerkung zu machen.
Also wir reden hier mit einem Experten, der sich auf beiden Seiten der Konfliktparteien auskennt. Und das ist ja wichtig im Militär, dass man eben jeder Beschlussfassung eine sorgfältige Lagebeurteilung vorausschickt. Und diese Lagebeurteilung setzt eben auch voraus, dass man zum Beispiel in einer Konfliktsituation sich mit dem sogenannten Feind beschäftigt. Aber meine erste Frage an Sie ist, Herr Kujat, wo stehen wir jetzt eigentlich in diesem Ukraine-Krieg? Kommen wir mit den Zelensky-Drohnenschlägen, wie Politiker in Europa behaupten, näher an einem Frieden? Oder steuern wir da immer verrückter, wie ich das befürchte, in eine fürchterliche, in einen großen Krieg hinein?
Naja, also um die Frage ganz kurz zu beantworten. Der ehemalige ukrainische Oberbefehlshaber General Saluschny hat ja gerade vor einigen Tagen in einem Interview gesagt, man solle sich von den Einsätzen, von den Drohneneinsätzen keinen Durchbruch erhoffen. Und das ist auch meine Meinung. Der Saluschny hat ja auch in seiner aktiven Zeit häufig eine Bewertung abgegeben, die ich geteilt habe, die sehr nah an der Realität war. Also das einmal vorweg. Die Situation im Augenblick ist dadurch gekennzeichnet, dass auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, also Präsident Trump persönlich in diesem Fall, praktisch ausfallen aus einer Vermittlung, die letzten Endes zu einem Verhandlungsfrieden führt. Die Vereinigten Staaten, die amerikanische Regierung führen einen Krieg gegen den Iran und sind damit offenbar völlig ausgelastet. Obwohl Präsident Trump vor kurzem noch gesagt hat, dass er nach einem Telefongespräch mit Zelensky und Putin durchaus guter Hoffnung ist und man einer Einigung näher sei, als viele glaubten. Und dass beide, Putin und Zelensky, bereit sind zu Friedensverhandlungen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir die Situation auf dem Gefechtsfeld. Und da ist feststellbar, dass die Russen in den letzten 3-4 Wochen ihre Angriffe am Boden deutlich verstärkt haben und offensichtlich alles daran setzen, um den Rest der Region Donetsk noch zu erobern. Also Luhansk haben sie ja zu 100% besetzt. Aber es geht darüber hinaus. Wir stellen fest, dass die russischen Streitkräfte ihre Angriffe sogar ausweiten. Und zwar insbesondere auf die Region Sumy. Und begründet wird das damit, dass man hier eine Sicherheitszone schaffen will, um zu verhindern, dass die ukrainischen Streitkräfte erneut, wie sie das ja schon einmal versucht haben, eine Invasion in die Region Kursk unternehmen, insbesondere mit Ziel Kernkraftwerk Kursk. Ich gehe eigentlich davon aus, dass, und das zeigen auch die verstärkten Luftangriffe auf Odessa, dass auch Odessa wieder verstärkt in den Fokus der russischen Streitkräfte rückt. Das heißt also, die russischen Streitkräfte versuchen im Augenblick in Abwesenheit aktueller Friedensbemühungen, ihre Ziele auf dem Gefechtsfeld zu erreichen. Auf der anderen Seite sehen wir einen verstärkten Angriff beider Seiten, Luftangriffe, ausgelöst eigentlich durch die Angriffe der Ukraine auf die russische Energieversorgung, auf Raffinerien, Umschlagplätze und ähnliches mehr, antworten die Russen nun mit ziemlicher Gewalt, primär gegen Waffenfabriken, gegen Munitionslager, also alles, was die ukrainischen Streitkräfte benötigen, auf dem Gefechtsfeld benötigen und vor allen Dingen auch, was die Ukraine insgesamt benötigt, um Ziele, russische Ziele in der Tiefe des russischen Raumes anzugreifen. Das, die dritte Entwicklung, die wir sehen, ist, dass die Europäer, insbesondere diese sogenannte Koalition der Willigen, verstärkt versucht, Einfluss zu nehmen auf diese Entwicklung. Einmal durch einen Fünf-Punkte-Plan, der sozusagen die Kernforderungen dieser, das ist nicht Europa, sondern man muss es immer wieder betonen, es sind einige wenige europäische Staaten, insbesondere Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die hier versuchen, Vorbedingungen zu schaffen für ein Verhandlungsergebnis. Was sich nicht realisieren lässt, das muss man gleich zu Anfang sagen, verhandeln, wenn es dazu kommt, werden die beiden Kriegsparteien. Und ein Friedensabkommen werden die beiden Kriegsparteien unterschreiben und niemand sonst. Deshalb muss man vor allen Dingen darauf achten, dass man die Tür nicht zuschlägt, überhaupt für den Beginn von Verhandlungen. Also ich will das an einem Beispiel erläutern. Wenn also beispielsweise die Bundesregierung sah, wir wollen uns darum bemühen, innerhalb der NATO einen Konsens für den Beitritt der Ukraine als Mitglied, als NATO-Mitglied zu erreichen, das ist eine Vorbedingung, die Verhandlungen verhindert. Denn für Russland ist es ein absoluter Hinderungsgrund, überhaupt zu verhandeln, wenn das Risiko besteht, dass die Ukraine in die NATO eintritt. Im Übrigen muss man immer wieder erwähnen, warum wird so etwas gesagt oder auch vereinbart mit der Ukraine? Jeder weiß, dass das auch nicht im Interesse der NATO-Mitgliedstaaten ist, dass wir einen potenziellen Konflikt in die Allianz importieren, zumal die Ukraine überhaupt nicht die Voraussetzungen für eine NATO-Mitgliedschaft erfüllt. Ich nenne hier nur die grassierende Korruption in der Ukraine auch andere Dinge, die Rechtsstaatlichkeit und die Minderheitenregelung, die überhaupt nicht adäquat sind für eine NATO-Mitgliedschaft. Also die Europäer sollten versuchen, Voraussetzungen zu schaffen, Verhandlungen zu ermöglichen und nicht den Beginn von Verhandlungen zu blockieren. Auf der anderen Seite werden Pläne gemacht für den Fall, dass es tatsächlich zu einer Friedensregelung kommt, also mit dieser sogenannten Schutztruppe, die da aufgestellt werden soll. Auch hier ist eindeutig und immer wieder von Russland gesagt worden, es wird keine westlichen Truppen auf ukrainischem Territorium geben, keine Truppen aus NATO-Staaten. Das werden wir nicht akzeptieren. Auch dies ist ein Showstopper, wenn wir daran festhalten. Und im Übrigen wächst natürlich dadurch auch das Risiko, dass es tatsächlich zu einem Konflikt kommt zwischen Russland und der NATO.
Also ich mache mir, Herr Kujat, ja große Sorgen. Und zwar beobachte ich aus meiner laienhaften schweizerischen Außenperspektive eine gnadenlose Eskalation. Ich beobachte ein wechselseitiges sich aufschaukeln auch der Ressentiments. Auf der westlichen Seite ganz konkret gehen sie davon aus, mit jedem Drohnenschlag auf Moskau, auf die Infrastruktur von Russland, steigt die Chance einer Friedensverhandlung. Also Putin wird dann irgendwann auf den Knien herbeirutschen, um einen Frieden zu ersuchen. In Russland sagen sie, das verstärkt nur unsere Bereitschaft, zurückzuschlagen. Dann haben wir das Thema mit der Koalition der Willigen, die jetzt beschlossen haben, gemeinsame Manöver mit der Ukraine durchzuführen. auf polnischem Boden an der ukrainischen Grenze, also eine Art Aufmarschszenario, wie wir es schon gesehen haben auf der anderen Seite. Da hat ja Putin auch immer gesagt, das sind dann Manöver und solche Dinge. Und dann haben wir noch diesen gemeinsamen Luftschirm der Koalition der Willigen, der da verabschiedet wurde und der ja faktisch bedeuten würde, dass NATO Raketenabwehrsysteme gemeinsam integriert auf ukrainischem Boden laufen. Das ist so die westliche Seite, die hier jetzt im Glauben, den Frieden herbei eskalieren zu können, drauflegt. Und in Russland, wo ich jetzt war, wird die Frage gestellt und ist die Erwartung formuliert, ja, wir müssen uns wehren, wir müssen zurückschlagen, wir müssen hier diesen massiven Aufmunitionierungen, die stattfinden jetzt auch der Ukraine, die immer tiefer in unser Territorium steigen, da müssen wir etwas Adäquates dagegenhalten. Es kursiert eine Liste von 120 Unternehmen in Europa, die von der Staatsduma als legitime Kriegsziele identifiziert werden. Herr Kujat, das verdichtet sich bei mir zu einem Bild der Düsternis. Und jetzt an den erfahrenen Militär gefragt, wie beurteilen Sie diese Eskalationsgefahr? Wo stehen wir auf dieser Eskalationsleiter?
Ja, man muss unterscheiden. Die russische Eskalationsstrategie ist eine andere als die europäische oder die NATO-Strategie. Wir, ich spreche von der NATO, von den Europäern, wir eskalieren in kleinen Schritten, warten ab, wie die Reaktion der anderen Seite ist, kommt keine Reaktion oder ist sie maßvoll, folgt der nächste Schritt. Bei Russland ist das anders. Russland hat eine relativ hohe Toleranzschwelle. Wird diese Toleranzschwelle aber überschritten, dann wird hart zurückgeschlagen. Und das Problem besteht darin, dass wir nicht in der Lage sind, zu sagen, wo diese Toleranzschwelle liegt. Möglicherweise ist es sogar für die Russen im Augenblick schwierig zu sagen, also das erlauben wir noch und dann schlagen wir zu. Ich denke, das ist dann eine Entscheidung, wenn die Situation da ist. Und das ist das große Risiko. Aber Sie haben recht, was wir sehen, ist, Eskalation bedeutet ja, dass auf dieser Stufenleiter wechselseitig immer eine Sprosse höher gestiegen wird. Und im Augenblick haben wir nicht nur eine sehr hohe Eskalationsstufe erreicht, sondern wir haben noch erklärt darüber hinaus, dass wir bereit sind, dass wir vorhaben, weiter auf dieser Eskalationsleiter aufzusteigen. Sie haben die beiden Beispiele erwähnt, die ganz klassisch sozusagen sind. Wenn es wird gesagt, diese Schutztruppe soll gemeinsame Manöver mit den Ukrainern machen in der Nähe des Kriegsgebietes. Zunächst muss man sagen, soll denn die Aufgabe dieser Schutztruppe sein? Die Hauptaufgabe soll sein, im Falle eines Friedensschlusses die ukrainischen Streitkräfte wieder verteidigungsfähig zu machen, Umgliederung vorzunehmen, Ausbildung vorzunehmen, aufzurüsten und so weiter. Dazu muss man keine gemeinsamen Manöver machen. Manöver macht man, um die Interoperabilität zwischen den ukrainischen und den europäischen Streitkräften zu verbessern. Und die verbessert man mit dem Ziel eines gemeinsamen Kriegseinsatzes. So muss es von Russland verstanden werden. Und das wird auch von Russland als Provokation verstanden. Völlig klar. Hinzu kommt ein zweiter Aspekt. Sie haben ihn auch erwähnt. Es bedeutet ja im Grunde, wenn ich in die Nähe des Kriegsgebietes gehe und nicht in Deutschland beispielsweise oder in Tschechien oder in Großbritannien, wo ich ja genau die gleichen Übungen durchführen könnte, bedeutet das ja, dass ich mich, wir nennen das also militärisch, in einen Bereitstellungsraum begebe. Das heißt, ich stelle die Truppen so auf, dass sie jederzeit in das Kriegsgebiet einmarschieren können und an der Seite der Ukraine in den Krieg eingreifen können. Das ist eine Eskalation, die mit hundertprozentiger Sicherheit von Russland nicht hingenommen wird. Und dann kommt die Frage des gemeinsamen Raketenabwehrschildes. Richtig ist, dass die Ukraine im Augenblick nach dem Verschuss der Patriot-Abwehrraketen nicht in der Lage ist, russische Hyperschallwaffen, insbesondere Kinschall, Marschflugkörper und Ähnliches, erfolgreich anzugreifen. Das ist eine Entwicklung, die vorhersehbar war. Und im Übrigen ist auch Patriot nur begrenzt überhaupt leistungsfähig gegenüber Hyperschallwaffen. Das heißt, jetzt schließen sich mehrere europäische Staaten mit der Ukraine zusammen und wollen einen gemeinsamen Raketenabwehrschirm aufbauen. Der macht nicht für die Ukraine. Der macht ja nur dann Sinn, wenn der in der Ukraine aufgebaut wird und wenn es ein integriertes System ist. Das heißt, wenn auch Soldaten der europäischen Staaten, die diese europäischen Systeme, die dort integriert werden, bedienen können, zu dieser Mannschaft gehören, die die Operationsplanung durchführen, die den Einsatz machen. Und das wäre, wenn es dazu käme, bisher sind ja diese Einzelheiten alle noch nicht bekannt, ich sage das nur vorsorglich, wäre ein unmittelbarer Kriegseintritt. Die Abwehr russischer Angriffswaffen, auch wenn die Ukraine sich verteidigt, gemeinsam mit der Ukraine, mit europäischen Truppen, ist der direkte Kriegseinsatz. Wir haben ja immer diese Diskussion, wie weit sind wir noch vom direkten Kriegseinsatz entfernt? Also, die russische Regierung, insbesondere der russische Außenminister, hat ja mehrfach schon behauptet, dass die NATO und die Europäer Russland den Krieg erklärt hätten und sozusagen die Ukraine als Rambock gegen Russland benutzen. Und es ist in der Tat die Frage, wird eine Unterstützung durch die Lieferung von Waffensystemen, durch die Ausbildung der Streitkräfte oder aber auch durch die Lieferung von Software, beispielsweise von KI-Software, die das gesamte Aufkommen an Informationen bündelt, analysiert und für die Zielverfolgung, für die Zielbekämpfung verfügbar macht, bedeutet das eigentlich, dass damit der Eintritt in den Krieg verbunden ist? Das ist völkerrechtlich sicherlich eine Grauzone. Politisch ist das hochbrisant. Und ich persönlich bin der Überzeugung, wenn das, was an Hardware geliefert wird, insbesondere von den europäischen Staaten, das, was an Software geliefert wird, insbesondere von den Vereinigten Staaten, wenn das absolut notwendig ist, damit überhaupt Ziele in der Tiefe des russischen Raumes angegriffen werden können, das heißt umgekehrt, würde das nicht zur Verfügung gestellt werden, könnte die Ukraine das nicht, das wäre für mich eine operativer Einsatz an der Seite der ukrainischen Streitkräfte und damit eine unmittelbare Kriegsbeteiligung. Und das ist de facto die Situation bereits, in der wir uns befinden. Wie gesagt, völkerrechtlich gibt es da unterschiedliche Auffassungen. Es ist sicherlich auch eine Grauzone. Politisch ist das hochbrisant. Und was wir sehen, ist ja jetzt, dass die Russen exakt darauf reagieren. Zunächst, indem sie Waffenfabriken, Munitionsdepots und Ähnliches gezielt in der Ukraine und massiv angreifen. Aber der Zeitpunkt, zu dem sie sagen werden, das reicht ja nicht. Wir müssen sozusagen an den Ursprung dieser Unterstützung gehen und eine Waffenfabrik beispielsweise in Deutschland oder in Großbritannien, jedenfalls in Europa angreifen, der ist nicht mehr fern. Und was tun wir dann? Das ist die Frage. Gibt es einen Plan B der europäischen Regierung? Was tun sie? Wie reagieren sie darauf? Wir haben keine Waffensysteme, mit denen wir adäquat reagieren könnten. Was tun wir also? Das ist die entscheidende Frage. Ich muss doch, gut, als Militär hat man immer einen Plan B, immer eine Rückfallposition. Aber das erwarte ich auch von Politikern, dass sie über diese Situation nachdenken. Und das ist ja nicht nur eine theoretische Überlegung, sondern Russland hat dies ja sehr präzise, wie Sie sagen, ja auch mit der Nennung von bestimmten Zielen angekündigt. So, das heißt also, jetzt sind wir wieder bei der Eskalationsstrategie. Wann erreichen wir diesen Punkt, an dem es Russland nicht mehr ausreicht, Fabriken, Munitionsdepots und Ähnliches, Drohnenwerkstätten in der Ukraine anzugreifen, sondern man sagen, das hilft uns nicht weiter, das kann diese Angriffe nicht unterbinden. Wir müssen jetzt sozusagen das Hinterland, die Ukraine greift das russische Hinterland an, jetzt müssen wir das Hinterland der Ukraine angreifen und sind die westeuropäischen Staaten. Diese Frage erwarte ich, dass die Politiker irgendwann einmal beantworten. Was tun wir, wenn das geschieht? Und was bedeutet das?
hochinteressant, was Sie sagen. Ich bin ja einer, der noch wenigen Journalisten, kann man sagen, westlich-europäisch, die eben auch eine Feindbeobachtung machen, dass wir uns da eben bei der, auch auf der russischen Seite erkundigen und da mich umhöre. Ich muss Ihnen sagen, Herr Kujat, ich höre da zunehmend Unheilvolles. Und mich würde interessieren, wie Sie das dann interpretieren. Ich erzähle Ihnen kurz, was ich da jetzt erlebt habe. Ich habe mit diesem Mann hier auf dem Titelbild des Economist, das ist Andrei Melnitschenko. Der hat jetzt eine riesen Titelstory im Economist. Ich habe mit Andrei Melnitschenko vor etwa vier, fünf Wochen ein etwa dreieinhalbstündiges Gespräch geführt in seinem Garten. Er sagt mir, er sehe eine Eskalation zu einem großen Krieg in Europa als unausweichlich an. Aufgrund dieser logischen Verkettung des Wahnsinns, wie er es formuliert hat, dass eben diese Eskalation sich hochschaukelt. Man sehe auch die ganze Dynamik in diesem Krieg, wie da die beiden Parteien fast schon spiegelbildlich aufeinander bezogen seien. Die Rhetorik gleiche sich. Die Russen sagen, das ist ein imperialistischer Angriff der NATO mit der Osterweiterung und mit allen möglichen unterdrückerischen Methoden und ein Nazi-Regime in Kiew. Und von der anderen Seite klingt es genau gleich. In Moskau sitzt sozusagen der Obernazi Putin mit seiner imperialistischen Eroberungsstrategie. Und beide schaukeln sich in dieser Rhetorik, aber dann eben auch konkret in den militärischen Handlungen hoch, wie Sie es beschrieben haben. Und gestern habe ich ein Interview geführt mit Wladimir Solovyov, der ja ein bei uns natürlich hochverfemter russischer Fernsehmann ist, der aber sehr, sehr nahe an der Front ist, der jede Woche die russische Front besucht, die Truppen kennt, mit den Leuten spricht. Und er ist entgegen den Klischees, die man bei uns liest, ist ein hochintelligenter Mann. Das heißt jetzt nicht, dass er alles, was er erzählt, stimmt. Er ist natürlich auch in dieser Propagandaschlaufe. Er hat mir Folgendes gesagt gestern. Ich habe ihn gefragt, ja, aber Entschuldigung, Putin, der hat ja auch keinen Plan B. Der hat sich doch jetzt da auch völlig verrannt. Und was soll jetzt das bringen, wenn man einen Krieg, bei dem man schon Mühe hat, in der Ukraine vorwärts zu kommen, wenn man das jetzt noch ausweitet auf Europa, was soll denn das bringen, überhaupt so einen Angriff? Also wie kommen auch Sie dazu, das als unausweichlich zu bezeichnen? Und dann sagt er Folgendes, und da würde mich Ihre Meinung interessieren. Da sagt er zu mir, ganz klar, ganz sicher kommt es zu einem großen Krieg in Europa, das sei fast unvermeidlich. Und das sei aus ganz einfachen Gründen. In Russland beobachte man, dass diese Strategie der strategischen Schwächung Russlands, dass man also Russland da etwas herunterdrücken will, mit der Ukraine als schon Vorposten da der westlichen NATO-Macht, das wird jetzt immer noch mehr aufgerüstet und aufmunitioniert. Und diese Politik des Westens, Russland zu schwächen, die nehme jetzt laufend bedrohlichere Gestalt an aus russischer Sicht. Und dann hat er gesagt, sollen wir jetzt warten, bis die Europäer, die jetzt ganz gigantisch aufrüsten, die natürlich eine EU 500 Millionen Menschen, ein großes technologisches Potenzial, sollen wir jetzt da eigentlich warten und zusehen, wie ihr euch da einredet in einer Art Präventiv oder was auch immer, Kriegssituation. Ihr füllt eure Arsenale und irgendwann, weil ihr euch einbildet, wir wollen euch angreifen, was wir nicht wollen, greift ihr uns an und dann habt ihr aber die überlegenen Waffensysteme. Also wir müssen nur schon jetzt, das wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung, wir müssen jetzt diesen Krieg eskalieren. Ihr zwingt uns dazu, weil andernfalls werdet ihr uns ja dann sowieso in die Knie zwingen, weil ihr euch so aufgerüstet habt. Und dieses Szenario, das haben wir schon mal im Zweiten Weltkrieg erlebt, das werden wir sicherlich nicht mehr zulassen. Also hier diese Unausweichlichkeit eines großen Krieges, die Notwendigkeit, militärisch jetzt Europa anzugreifen, solange es noch nicht so stark ist. Also in dieser Drastik ist mir das da erzählt worden. Was halten Sie von solchen Aussagen aus Russland?
Ja, also ich bin ja immer optimistisch, auch in dieser äußerst gefährlichen Situation. Und ich glaube nicht an die Unausweichlichkeit des Schicksals, sondern ich glaube, dass wir in der Lage sind, rational, also vernunftgesteuert, auch eine Lösung in einer solch schwierigen Lage zu finden. dass sie der Westen seine militärischen Fähigkeiten verstärkt, liegt ja zum Teil darin, dass wir in der Vergangenheit deutlich abgerüstet haben. Also gerade Deutschland auch. Deutschland hat 2011 eine Reform der Bundeswehr durchgeführt, die nannte sich die Neuausrichtung der Bundeswehr. Das bedeutete weg von der Landes- und Bündnisverteidigung und hin nur zu Auslandseinsätzen. Ein ganz glasklarer Verfassungsbruch. Dass man im Augenblick natürlich nicht sagt, wir haben da einen Verfassungsbruch 2011 begangen und der dauert bis heute an und jetzt wollen wir den endlich heilen. Das verstehe ich. Als Politiker macht man ja solche Äußerungen natürlich nicht. Also wird hier auch eine Bedrohung durch Russland als Vorwand genommen, um diese Aufrüstung zu rechtfertigen. Ich bin Anhänger der Schmidtschen Gleichgewichtsstrategie. Helmut Schmidt hat gesagt, ein Gleichgewicht der Kräfte ist eine notwendige Voraussetzung für den Frieden. Warum? Weil keine der beiden Seiten dann das Verlangen verspürt, die andere Seite anzugreifen. Aber er hat zugleich gesagt, es ist keine hinreichende Voraussetzung für Frieden. Dazu kommen müssen Gespräche mit der anderen Seite. Wir müssen in den Gesprächen erkennen können, wie die Interessen der anderen Seite gelagert sind, welche Fähigkeiten sie haben, welche Ziele sie verfolgen. Und wir müssen zweitens natürlich alles unternehmen, um dieses Gleichgewicht der Kräfte auf ein möglichst niedriges Niveau zu bringen. Und das bedeutet, dass wir mit der anderen Seite Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen treffen müssen, dass wir militärische vertrauensbildende Maßnahmen absprechen müssen und vieles mehr. So, das ist diese duale Strategie. Was wir tun ist, wir verfolgen diese zweite Linie nicht. Wir weigern uns, mit der anderen Seite zu reden. Warum das so ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Weil es in unserem ureigensten Interesse ist, zu verstehen, was die andere Seite beabsichtigt, wozu sie in der Lage ist und wie wir in der Lage sind, darauf zu reagieren. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann einmal der Wendepunkt kommt bei uns, in der Hinsicht, dass jemand sagt, Leute, so geht es einfach nicht weiter. Die Politik darf nicht in Verweigerung bestehen, sondern Politik muss konstruktiv sein. Das ist ja genau der Punkt. Sonst wird es keine Sicherheit geben. Mhm. Und zwar weder für Russland noch für uns. Dann kommt ein zweites hinzu. Worüber wir sprechen im Augenblick ist, dass wir es mit einer Nuklearmacht zu tun haben. Nämlich der größten Nuklearmacht auf dieser Erde. Und wissen Sie, vielleicht schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber ich will es ruhig einmal sagen. Die Menschen haben immer spekuliert, gefürchtet, dass es einmal zu einem Weltuntergang käme. Nicht? Lesen Sie Johannes in der Bibel, da ist das sehr ausführlich beschrieben. Die Germanen waren ja sogar der Meinung, das Weltende käme und dann würde ihnen der Himmel auf den Kopf fallen. Aber was die Menschen nicht wussten, ist, wie das geschehen könnte. Wir heute wissen es. Durch den Einsatz von Nuklearwaffen sind wir in der Lage, das Ende der Welt herbeizuführen. Und wenn das kein Ansporn ist, eine Eskalation in einen Krieg mit der größten Nuklearmacht zu verhindern, ja, dann weiß ich nicht, was noch dazukommen soll. Mhm. Das Mindeste wäre doch, dass hier in Europa durch den Einsatz von Nuklearwaffen ein mindestens 50-jähriger nuklearer Winter eintritt. Wie soll denn dieser europäische Kontinent überleben, wenn es hier einen Krieg gibt? Wir haben doch die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges erlebt. Da wäre ein zukünftiger Krieg, würde doch das um ein Vielfaches übertreffen. Wo bleibt diese historische Kenntnis eigentlich bei unseren Politikern? Wo bleibt das Verständnis für die Gefahren, deren wir heute ausgesetzt sind? Jeder von uns. Und da kommt man nach einem Punkt, den ich gerne noch erwähnen würde. Bitte. Wissen Sie, es ist ja immer die Eskalation ist immer wechselseitig. Aber wir eskalieren ja in einer aus einer Situation der Schwäche heraus. Wir eskalieren, obwohl wir gar nicht in der Lage sind, eine mögliche Reaktion der anderen Seite abzuwehren, ihr in irgendeiner Weise auch standzuhalten. Wir dämonisieren Putin als Kriegsverbrecher, als Imperialisten und so weiter. Und zugleich vertrauen wir auf seine Rationalität, auf seine Zurückhaltung. Begeben uns sozusagen in unser Schicksal in seine Hände. Das ist doch schizophren, oder ist das nicht schizophren? Ich verstehe das nicht. Wir verfügen nicht über das, was man in der Militärstrategie als Eskalationsdominanz versteht. Es mag ja sein, dass wir alles tun, vielleicht um der Ukraine zu helfen. Aber es darf nicht so weit gehen, dass wir das Schicksal Europas aufs Spiel setzen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Also, um nochmal auf Ihr Gespräch, gestriges Gespräch zu kommen. Ja, das Risiko, dass es tatsächlich zu einer Eskalation in einen Krieg führt, also der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg um die Ukraine wird, dieses Risiko ist groß. Und es steigt Tag für Tag. Und die Bereitschaft der westlichen Politiker, auch Zurückhaltung zu üben, sich konstruktiv um einen Verhandlungsfrieden zu bemühen, der ja auch Voraussetzung dafür ist, dass Europa danach dann auch zu einer Zone der Sicherheit und des Friedens werden könnte. Eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, in der sowohl die Ukraine als auch Russland ihren Platz haben. Was übrigens die größte Sicherheitsgarantie für die Ukraine wäre. Mehr als alle Versprechungen, die wir ihr geben können. Meine Hoffnung ist, dass sich das letzten Endes doch noch durchsetzt. Also ich sehe nicht, dass wir zwangsläufig in eine solche Situation hineinlaufen müssen. Aber ich sehe bis jetzt auch nicht die Bereitschaft, vielleicht sogar die Fähigkeit, das zu verhindern.
Das vollständige Video finden Sie jetzt auf weltwoche.ch und weltwoche.de. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung.